RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die FDP trifft sich heute Vormittag in Berlin zu ihrem ersten Bundesparteitag, seit sie Teil der Ampelkoalition ist. Zentrale Themen sind die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine und der Zustand der Staatsfinanzen mit Blick auf Corona und den Ukraine-Krieg. Bei mir am Telefon ist der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr. Guten Morgen, Herr Dürr.
Guten Morgen, Herr Ringel.
Dem Parteitag liegt ein Antrag vor, wonach Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern soll. Das ist ja schon länger die Haltung vieler in Ihrer Partei. Was soll jetzt ein Beschluss auf den Parteitag bringen?
Naja, wir wollen klar machen, wo die Freien Demokraten in dieser Frage stehen. Denn dieser furchtbare Angriffskrieg gegen die Ukraine muss ja eins zum Ausdruck bringen, nämlich dass die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht hat zum einen und zum zweiten. Die Verteidigung der Ukraine ist auch in unserem sicherheitspolitischen Interesse. Und vor dem Hintergrund sagen wir, dass die Ukraine sich verteidigen muss und dass wir sie dabei unterstützen müssen als Deutschland. Und das wollen wir tun. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass diese Ansicht innerhalb der Ampelkoalition nicht nur mehrheitsfähig ist, sondern das ist das, was Deutschland in der kommenden Zeit tun wird. Das betrifft die Lieferung schwerer Waffen vor dem Hintergrund dessen, was auch andere Alliierte tun. Also wir sollten im Konzert mit den NATO-Partnern sein und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch sein werden.
Sie sagen, Sie sind zuversichtlich von der SPD. Kommen da bislang andere Signale? Aber die Union zum Beispiel fordert ja ebenfalls schwere Waffen für die Ukraine und sie will, dass darüber schon nächste Woche im Bundestag abgestimmt wird. Wird die FDP da zustimmen?
Naja, ich halte wenig davon, dass wir im Detail über Waffensysteme im Deutschen Bundestag abstimmen. Das ist ja auch eine sicherheitspolitische Frage. Es bringt ja nichts, sozusagen darüber abzustimmen und darüber zu diskutieren, wo, wie, was, wann geliefert wird. Das würde ja im Zweifelsfall nur dem Kriegsgegner in die Hände spielen. Das ist Wladimir Putin. Wir sollten es tun. Und vor dem Hintergrund habe ich auch den Eindruck, nach den jüngsten Äußerungen des Bundeskanzlers, dass er genau dieser Auffassung ist, nämlich im Konzert mit den Alliierten, also das Gleiche zu tun, was auch andere NATO-Verbündete zu tun. Und das betrifft die Lieferung schwerer Waffen. Und gleichzeitig ist das natürlich an Kriterien gebunden. Es darf unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht beeinträchtigen. Es darf unsere Bündnisfähigkeit nicht beeinträchtigen. Und es darf uns natürlich nicht zur Kriegspartei machen. Also ich sehe uns da in der Ampelkoalition anders, als vielleicht manchmal die Medienberichterstattung sozusagen den Eindruck erweckt, schon in einem Konzert mit den Kollegen der Grünen, aber auch mit der SPD und insbesondere dem Bundeskanzler.
Ja gut, aber jetzt wollen Sie gerade ein Signal zeigen mit diesem Antrag auf dem Parteitag. Warum dann nicht auch ganz prinzipiell eine Zustimmung im Bundestag? Da wird es doch vermutlich nicht darum gehen, wie viele Panzer wann und wo über die Grenze rollen.
Naja, wie gesagt, ich halte wenig davon, warum muss der Deutsche Bundestag da jetzt was beschließen, sondern es geht ja im Zweifelsfall darum, wenn eine konkrete Anfrage der Ukraine für ein Waffensystem kommt, was beispielsweise gar nicht im Bestand der Bundeswehr ist, sondern zum Beispiel im Bestand eines osteuropäischen NATO-Partners, wo wir dann im sogenannten Ringtausch diesen osteuropäischen NATO-Partner mit deutschen Waffensystemen unterstützen, damit der Material, was früher mal beispielsweise Material der Sowjetunion war, die Ukraine unterstützt, was da dort wiederum eingesetzt werden kann. Oder
aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen.
Industrie geht. Und das sollten wir einfach tun. Und vor dem Hintergrund ist eine Debatte im Bundestag gar nicht so zielführend, sondern es muss gemacht werden.
Es widerspricht auch nicht, wenn man dann im Bundestag, dem Parlament, dem Entscheidungsgeber in Deutschland, wenn man da eine Zustimmung äußert, wenn Sie das verbal ja schon sehr lange tun, wenn ich da an Frau Strack-Zimmermann denke zum Beispiel.
Ja, der Entscheidungsgeber, und das wird vielleicht verwechselt in der Öffentlichkeit, ist nicht der Deutsche Bundestag. Der entscheidet eben nicht über das einzelne Waffensystem, sondern am Ende die Bundesregierung. Und wie gesagt, ich verstehe, dass da manchmal auch Kritik an Olaf Scholz laut geworden ist, vielleicht wegen der Wortwahl. Aber in der Sache geht es ja nicht darum, laut zu sein, sondern in der Sache geht es darum, es zu tun. Und das Kriterium, was ich vorhin genannt habe, ist dabei wichtig. Es geht darum, das Gleiche zu tun, was andere NATO-Partner auch machen. Und das sollten wir tun. Da haben wir den politischen Beschluss jetzt der Freien Demokraten auf dem Parteitag. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Antrag eine Mehrheit findet. Und dann wird die Bundesregierung das tun. Aber Sie können davon ausgehen, ich bin ja Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, dass wir uns in der kommenden Woche auch zu dem, was die Union vorschlägt, politisch äußern werden. Nochmal, einzelne Waffensystementscheidungen. Das macht nicht der Deutsche Bundestag, das macht die Bundesregierung. Und da sehe ich uns durchaus einig in der Ampelkoalition.
Gut, jetzt haben wir lange über dieses Thema gesprochen, ist ja auch wichtig. Aber eins will ich vielleicht noch mit ansprechen. Tempolimit ist auch schon eine ewige Diskussion in Deutschland. Die FDP hält nichts davon. Aber wenn man es mal hochrechnet, man könnte ungefähr 8% der russischen Energieimporte senken, wenn man sagt, wir fahren halt ein bisschen langsamer auf der deutschen Autobahn. Bleiben Sie da trotzdem stur?
Ja, diese Rechnung kenne ich ja seit vielen Jahren. Sie sind auf sehr dünnen Füßen. Es gibt auch Gegenrechnungen, die sagen, es bringt faktisch gar nichts. Es ist eine symbolische Debatte. Ich halte die Menschen für sehr verantwortungsbewusst. Gerade bei gestiegenen Preisen fahren sie auch viel ruhiger. Und das ist ja auch gut und richtig so. Es ist eine sehr politisch, teilweise sogar polemisch betriebene Debatte in Deutschland. Und vor dem Hintergrund sage ich, nein, das Tempolimit ist nicht der zentrale Punkt. Wir müssen eine andere Energiepolitik machen. Und wir tun es übrigens als Ampelkoalition. Wir haben uns schon deutlich unabhängiger gemacht beim beispielsweise viel wichtigeren und kritischeren Thema Erdgasabhängigkeit von Russland. Da haben wir schon weit über 10% die Abhängigkeit in den letzten Wochen seit Kriegsbeginn reduziert. Wir werden es beim Öl tun. Wir tun es bei der Kohle ja ohnehin, wo es ein Embargo geben wird. Also das, was man da tatsächlich tut, macht viel mehr Sinn als diese vollkommen symbolische Debatte über ein Tempolimit in Deutschland.
Sagt Christian Dürr, er ist der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Und die FDP beginnt heute in Berlin einen Bundesparteitag.
Die russische Armee setzt ihre Angriffe im Donbass, im Südosten der Ukraine, fort. In der Nacht soll es heftige Luftangriffe gegeben haben, auch auf die Hafenstadt Mariupol. Die Millionenstadt Charkiw im Nordosten des Landes soll von den russischen Truppen teilweise blockiert werden. Dennoch sind den russischen Streitkräften laut britischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden trotz ihrer verstärkten Angriffe keine größeren Geländegewinne gelungen. Ukrainische Gegenangriffe behinderten weiter ein russisches Vorgehen, teilt das britische Verteidigungsministerium aus dem täglichen Lagebericht des Militärgeheimdienstes mit. Außerdem sei die Hafenstadt Mariupol, anders als von der Führung in Moskau behauptet, noch nicht völlig unter russischer Kontrolle. Es gebe dort weiter heftige Kämpfe. Dadurch blieben russische Truppen in Mariupol gebunden und könnten sich nicht an den Angriffen im Osten des Landes beteiligen. Die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Vereshchuk hat Hoffnung, dass heute zum ersten Mal ein sicherer Fluchtkorridor aus Mariupol geöffnet werden kann. Sie nannte einen konkreten Sammelpunkt an einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt. Es sollen immer noch bis zu 100.000 Menschen in der seit Wochen heftig umkämpften Hafenstadt ausharren. Am kommenden Dienstag lädt US-Verteidigungsminister Austin zu einem Treffen auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz ein. Dazu werden Vertreter aus rund 40 Ländern erwartet, darunter zahlreiche NATO-Mitgliedsländer. Auf der Tagesordnung stehen die Bewertung der militärischen Situation und eine Diskussion über die Fortsetzung von Waffenlieferungen an die Ukraine.
Annalena Baerbock kommt mit schnellen Schritten in den Saal des Deutschen Gymnasiums in Tallinn. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler warten aufgeregt auf die deutsche Außenministerin. Die macht es sich in einem rosafarbenen Sessel bequem und stellt gleich einige Fragen.
Wie seht ihr die derzeitige Situation mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine? Was bedeutet das für euch? Ihr habt Mitschüler, die aus der Ukraine gekommen sind.
Die Antworten sind offen und persönlich. Die Mikrofone bleiben deshalb aus. Baerbock hört, dass Familien darüber streiten, ob sie weiter russisches Fernsehen schauen sollen. Und sie erfährt, wie intensiv die Jugendlichen die Bilder des Krieges in der Ukraine beschäftigt. Die Außenministerin erklärt lebendig ihre Politik. Sie gestikuliert mit den Händen, sucht den Blick der Schülerinnen und Schüler. Die Grünen-Politikerin ist in ihrem Element. Bei Stella kommt das gut an.
Ein toller Mensch. Und ich bin sehr fröhlich, dass sie an unserer Schule gekommen ist. Dieser erste Eindruck war sehr gut.
Einen Tag davor steht Annalena Baerbock in Riga vor bunten Glasfenstern. Im prächtigen Festsaal der kleinen Gilde haben sich einst deutsche Handwerker getroffen.
Schönen guten Tag auch nochmal von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe
die Außenministerin aus Estland und die Minister aus Lettland und Litauen stehen neben Baerbock. Und die ist so ganz anders als in der Schule in Tallinn. Die 41-Jährige liest fast alles, was sie sagt, vom Blatt ab, wirkt konzentriert. Wie überall im Baltikum muss sich die Grünen-Politikerin fragen lassen, warum unterstützt Deutschland die Ukraine nicht stärker? Durch Waffen und einen Stopp russischer Energieimporte. Besonders deutlich wird Gabrielius Landsbergis aus Litauen, übersetzt von einer Dolmetscherin.
Es gibt nur zwei Seiten in diesem Kapitel der Geschichte, die richtige und die falsche. Nun ist nicht der Moment, zögerlich zu sein.
Landsbergis lässt keinen Zweifel, auf welcher Seite er Baerbock sieht. Auf die Frage, ob Deutschland genug unternimmt, um den Krieg zu stoppen, antwortet er, Baerbock persönlich tue alles, damit die Ukraine den Krieg gewinnt. Den Namen Scholz nennt er nicht. Baerbock wirkt im Baltikum wie eine Übersetzerin des Bundeskanzlers. Inhaltlich trennt die beiden kaum etwas.
Ministerin Oberstleutnant André, ich melde Ihnen in Hansford, Pressezentrum Litauen. Herzlich willkommen in Rukla.
Dankeschön, schönen guten Tag.
Im litauischen Rukla sind etwa 1000 deutsche Soldaten stationiert. An der sogenannten Ostflanke der NATO sollen sie Russland abschrecken. Unter anderem mit dem Flugabwehrsystem Ocelot Stinger. Ein Soldat erklärt Baerbock, wie es funktioniert.
Sollte da jetzt ein Ziel auftauchen, ein Flugziel, kann ich darüber das Ziel identifizieren und kann ihn dann per Datenfunk an den Ocelot, der rechts steht, zuweisen, der dann das Ziel mit einer Stinger-Rakete bekämpfen kann.
Die Ministerin fragt nach, wie viele dieser Systeme die Bundeswehr hat. Die Antwort lässt alle Beteiligten etwas ratlos zurück.
Insgesamt haben wir jetzt 9 Ocelot hier. Und das ist auch im Prinzip das, was wir haben.
Die Außenministerin erklärt, dass die Politik nun alles dafür tun müsse, die Bedingungen zu verbessern. Schließlich hat sie ja auch in Aussicht gestellt, bald mehr deutsche Soldaten ins Baltikum zu schicken. Die NATO könnte ihre Präsenz weiter aufstocken, Deutschland dabei eine führende Rolle übernehmen. Schließlich gibt Baerbock mehrmals ein Versprechen ab.
Wir hören euch, wir sehen euch und Deutschland steht an eurer Seite.
Die Menschen im Baltikum hören es gerne. Doch bis das Versprechen eingelöst werden kann, ist noch einiges zu tun.